Operationsplan Deutschland bereitet auf einen Krieg vor. Die gesamte Zivilgesellschaft soll mobilisiert werden, um nach Osten durchziehende US-Divisionen zu verpflegen und zu schützen. Die Neutralitätsinitiative als Chance für eine Kurskorrektur. Die Schweiz soll sich um die UNO kümmern und nicht um die NATO. Es braucht eine radikale Abkehr von neoliberalen Paradoxen. Und Lloyds. Regierung steckt hinter Nord Stream-Sabotage. Zwei Londoner Versicherungen wollen für die Schäden nicht aufkommen. Die Sprengung könne nur von einer Regierung verursacht sein. Kritisches Hinschauen und Hinterfragen und auch Themen anzusprechen, die andere gerne weglassen, das ist die Aufgabe von Infosperber.ch. Herzlich willkommen zum Infosperber-Podcast. Ich bin Corinna Ziegerli. Operationsplan Deutschland bereitet auf einen Krieg vor, schreibt Autor Urs P. Gasche am 25. April. Die deutsche Bundeswehr erklärte im März, dass ein solcher Operationsplan Deutschland ständig aktualisiert werde. Deutschland und die Bundeswehr müssen sich darauf einstellen, auf die aktuellen Bedrohungen und die territoriale Verteidigung in Frieden, Krise und auch Krieg zu reagieren. Generalmajor André Bodenmann erklärte gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das könne die Bundeswehr nicht alleine leisten, deswegen brauchen wir die Unterstützung der zivilen Seite. Es könne beispielsweise eintreffen, dass sich etwa eine US-Division durch Deutschland in Richtung Osten bewegt. Tausende Fahrzeuge, tausende Soldaten. Dann müssen die verpflegt werden. Sein Plan sei bei den 16 Bundesländern und allen Regierungsressorts sehr positiv aufgenommen worden. Auch bei den Blaulichtorganisationen vom Roten Kreuz bis zur Polizei, sagte Bodenmann. Der Operationsplan bleibt geheim. Über Ziel und Zweck gibt die Webseite der Bundeswehr Folgendes an. Es werden Verfahren und Zuständigkeiten festgelegt, um gemeinsam mit anderen staatlichen und zivilen Akteuren Deutschland, dessen territoriale Integrität und seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen und zu verteidigen, sowie den Aufmarsch der alliierten Streitkräfte über und durch Deutschland an die NATO-Ostflanke sicherzustellen. Deutschlands wesentliche Aufgabe besteht darin, den geplanten Aufmarsch und die Versorgung verbündeter und eigener Streitkräfte, insbesondere durch Host Nation Support, als gesamtstaatliche Aufgabe mit der Drehscheibe Deutschland sicherzustellen. In den Planungen der NATO müssen mehrere hunderttausend Soldatinnen und Soldaten durchgängig logistisch und medizinisch versorgt werden. Der Plan legt beispielsweise fest, welche Verkehrswege für den Transport genutzt werden, welche Brücken in Betracht kommen und wo Rastplätze eingeplant sind und wie diese geschützt werden müssen. Weiterführende Links zum Operationsplan Deutschland finden Sie im Artikel auf infosperber.ch. Die Neutralitätsinitiative als Chance für eine Kurskorrektur heißt der Artikel vom 21. April auf infosperber.ch. Geschrieben hat ihn die Mediatorin, Soziologin und Ethnologin Verena Tobler. Sie ist Expertin für Migration und interkulturelle Koexistenz und gehört zu den systemkritischen Linken und Grünen, welche die Neutralitätsinitiative unterstützen. Ich habe Verena Tobler ins Gespräch eingeladen und sie gefragt, was will sie denn genau, die Initiative?
Also sie hat eigentlich vier Forderungen. Das ist eigentlich die Forderung der SVP-Verteidigungsarmee wie bisher, wenn man angegriffen wird. Dann kein Militärbündnis, nicht in die NATO. Das ist dann sozusagen vorgeschrieben. Dann vermehrt, und das ist ebenso wichtig, vermehrt sich an der UNO orientieren. Und das heißt auch, dass sie die UNO-Sanktionen, die Schweiz trägt dann die UNO-Sanktionen mit. Sie kann auch eigene Sanktionen ergreifen, aber nicht mehr einfach das, was die EU sagt. Und der letzte wichtige Punkt ist eigentlich, dass die Schweiz verpflichtet wird, künftig Konflikte zu vermitteln und zu verhindern, also Institutionen bereitzustellen, die das machen.
Und da hat ja die Schweiz jetzt mit dem Ukraine-Konflikt den Weg auch ein bisschen verlassen.
Ja, aber das ist ein No-Go für mich.
Warum sind diese Kernforderungen der Initiative so wichtig?
Weil wir in einem Teufelskreis stecken. Die Weltwirtschaft ist ein System, in dem immer mehr Ungleichentwicklung entsteht. Diese Ungleichentwicklung bringt dann diese Wanderung von Süd nach Nord hervor. Und wir haben es mit der Klimaerwärmung zu tun und der sinkenden Biodiversität. Ich sagte, die vier apokalyptischen Reiter sind direkt der Weltwirtschaft entsprungen, oder? Und die begleiten uns jetzt. Und wenn wir ökologische Nachhaltigkeit und soziale Nachhaltigkeit herstellen wollen, dann können wir uns keine Kriege mehr leisten. Und wir müssen diese Ungleichgewichte abbauen. Ohne Abbau der Ungleichgewichte und ohne das Verhindern und Lösen von Kriegssituationen werden wir die Klimaerwärmung und die Biodiversität nicht erhalten können.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann, wenn die Initiative ja will, dass Kriege verhindert werden, also dass man vermittelt in Kriegen, ja, was ja eigentlich immer die Position der Schweiz war, der neutralen, ja, Schweiz war, dann können Kriege verhindert werden. Das wiederum verhindert die Migrationsströme in diesem Sinne.
Erst wenn die Ungleichgewichte abgebaut werden. Also das muss man auch. Es muss eigentlich beides passieren, oder? Das ist, dass er sagt, Earth for All, das ist eine Folgeschrift des Grenzen des Wachstums. Die sagen genau dasselbe wie ich. Man muss also beides machen, Kriege verhindern, wobei Kriege natürlich entstehen wegen Ungleichgewichten. Und zweitens müssen wir die Ungleichgewichte abbauen. Und erst dann werden die Migrationsströme nachlassen, weil die kommen wegen den Ungleichgewichten. Das hat damit zu tun.
Sie beginnen mit Ihren Ausführungen im Artikel im 16. Jahrhundert. Was ist denn schiefgelaufen in den vergangenen Jahrhunderten?
Ich kann das vielleicht so zusammenfassen. Also die Länder Europas haben ja ganze Kontinente erobert, kolonisiert, die Menschen vertrieben, vernichtet, unterworfen, ausgebeutet, Versklavung, Sklaverei sind die Stichworte. Und das hat Europa unter anderem reich gemacht. Das sind die Gründe dafür, nicht alle. Viel später kam dann, und das ist noch, wurde dann nochmal ein Reichtumsstoß, der Übergang zur globalen Marktwirtschaft. Aber der Westen hat immer die Schatten dieser globalen Marktwirtschaft ausgeblendet. Mit Schatten, da meine ich eben, dass die neoliberale Weltwirtschaft diese Ungleichgewichte verstärkt und damit eben auch dann die Migrationsströme hervorruft und den ganzen Überkonsum, Klimaerwärmung, aber die vier apokalyptischen Reiter entstehen so. Also so kann ich es jetzt ganz abkürzen. Der Freihandel, der fördert die vertikale Integration. Was ich damit meine, kann ich ganz kurz zeigen. Denn der Freihandel ist eigentlich eine Mär. Er geht davon aus, Freihandel nützt allen und beide Staaten profitieren. Und das stimmt zwar, aber es ist insofern eine Mär, als die wirtschaftlich starken Staaten sehr viel mehr profitieren als die wirtschaftlich schwachen. Zwar massiv besser. Und dadurch entsteht dann vertikale Integration. Das heißt dann, die armen Staaten sind zum Beispiel jene Staaten, die uns dann landwirtschaftliche Güter, Kaffee und Kakao produzieren, mit Kleinbauern angebaut. Oder sie importieren von ihnen Baumwolle, Bananen, Palmöl, das sind auch landwirtschaftliche Güter, die werden aber in Großplantagen angebaut, die wieder den westlichen Konzernen häufig gehören. Und das nenne ich vertikale Integration, weil das bringt eigentlich, Sie sehen, dass bei uns die Bauern die Terms of Trade nehmen ab zwischen landwirtschaftlichen Gütern und Industriegütern. Also hochindustrielle Güter schaffen mehr Mehrwert. Also die haben viel mehr Wert als die landwirtschaftlichen Güter. Deshalb müssen wir unsere Bauern subventionieren, weil die auf dem globalen Markt immer weniger erhalten für ihre Produkte, während die Chemie oder die Pharmazie und so all diese, die haben natürlich ganz große Profitraten und haben von dort her, können wir dann viel mehr Mittel werden hier angezogen in der Schweiz. Also deshalb ist dann die Schweiz, wird reicher und reicher und ein armer Staat, und ich sage jetzt ein strukturschwacher Staat, wird ärmer und ärmer. Die Folgen dieser Entwicklung sind, dass der Schweizer Staat, also weil wir eben zu den reichen, strukturstarken Ländern gehören, der Schweizer Staat hat dann sehr viel Mittel, er kann die den Konzernen abschöpfen, und wir haben bei uns hat die Mehrheit der Bevölkerung eine formelle Erwerbsarbeit, und dann kann man damit Infrastruktur, Universitäten, Schulen, Gerichte, funktionierende Polizeiapparat, soziale Institutionen und viele zusätzliche Arbeitsplätze finanzieren. Das ist der Reichtum der Schweiz jetzt als Nation, ist natürlich so konkretisiert. Und für arme Staaten gilt das alles nicht. Die haben zwar eine kleine Minorität, die profitiert vom Freihandel, das sind die Regierenden, sind die oberen Mittelschichten wie bei uns und die Staatsangestellten. Und der Nachteil ist, dass die Regierenden in den armen Staaten sehr viel Macht haben. Damit haben sie die ganze Korruption. Damit sehen Sie, was ich meine mit vertikaler Integration und mit Ungleichentwicklung. Wichtig ist, dass wenn arme Staaten strukturschwach sind, dann bleiben sie arm. Aber es gab Staaten, asiatische Staaten, die waren strukturstark. Das heißt, die hatten einen alten Staat, eine Bürokratie, Schrift, Buchhaltung, all das, was die Staaten in südlich der Sahara nicht haben, oder? Und das haben die asiatischen Staaten konnten aus diesem kulturellen Erbe schöpfen und sie haben sich nicht für den Markt geöffnet. Die Öffnung kam erst, als die wettbewerbsfähig waren. Also jetzt etwas ganz Wichtiges. Sie traten erst in die liberale Marktwirtschaft ein, als sie wettbewerbsfähig waren. Deshalb geht es ihnen heute ausgezeichnet. Sie konkurrenzieren uns heute, während die armen Staaten, die sind strukturschwach, die konnten das alles nicht mitmachen. Also das ist eigentlich die Folge von dem, was ich meine mit vertikaler Integration.
Sie schreiben in Ihrem Artikel, die einstige britische Außenministerin Liz Truss sagte 2022, wir brauchen eine Wirtschafts-NATO, die unseren Lebensstandard verteidigt. Inzwischen drängen schier alle Staaten Europas in die NATO, es droht ein dritter Weltkrieg. In der Schweiz tragen Viola Amherd und Ignazio Cassis, die beiden Bundesräte, diesen Kurs unkritisch und willfährig mit. Ja. Welche Folgen hat das für die Schweiz?
Ja, also erstens mal, also ich kann so sagen, die Friedenskonferenz, die da geplant wird, das ist eigentlich eine Lachnummer. Also ich bin ausgebildete Mediatorin und deshalb weiß ich, dass ein Frieden nur entstehen kann, wenn man beide Parteien ernst nimmt. Also man müsste eigentlich die Russen einladen, aber die werden nicht eingeladen. Und die Russen sagen auch, wir kommen nicht, weil die Schweiz nicht neutral ist. Also man kann eigentlich in einem Frieden nur vermitteln, wenn man selber neutral ist und nicht Partei ergreift. Und die Schweiz hat so massiv Partei ergriffen, die Amherd will ja in die NATO, oder? Und deshalb kann ich sagen, das ist eine Lachnummer. Das wird ganz sicher nicht gehen.
Ja, also es ist ja nicht nur so, dass die Viola Amherd in die NATO will, man hat ja auch die Sanktionen gegen Russland unterstützt und damit die Neutralität eigentlich beerdigt.
Genau, also das ist für mich ein Schrecken und für mich ist es einfach, also dass die Mitte und die Liberalen das machen, das ist, kann ich noch einigermaßen verstehen, aber dass das die Grünen und die SP mitträgt, da kann ich Ihnen sagen, das ist für mich ein Horror. Das kann ich nicht verstehen. Einfach nicht verstehen. Ich hoffe natürlich, dass wir die SP und die Grünen abholen können und wieder und das eben zu einer Sachdebatte und nicht zum Lagerdenken. Wir müssen eine Sachdebatte führen über diese Probleme. Da bin ich tief überzeugt. Und ich bin auch sicher, die werden am Schluss mitmachen. Da bin ich jetzt optimistisch.
Sie sprechen im Artikel auch von einer Reform der UNO. Das wäre aber abhängig von der Zustimmung der 5 Vetoländer. Ja. Wie kann eine solche Reform gelingen?
Ich glaube nicht, dass es diese 5 Veto-Länder noch lange gibt und dass sie noch lange wirksam sind. Die UNO braucht Reformen, sie muss Reformen durchführen. Sie sind wichtig, unverzichtbar. Aber ich würde auch sagen, weil der Westen und die USA sukzessive ihre Übermacht einbüßen, wird zu guter Letzt die UNO sich verändern. Denn die UNO hat bisher von diesen starken Mächten gelebt und vom IMF, vom WTO, die alle sozusagen die westlichen Interessen absichern und ganz sicher nicht die der armen Welt. Aber ich bin sicher, die BRICS-Staaten werden dafür sorgen, dass die UNO sich verändert, weil die wachsen rasch mit ihrer Wirtschaft. Und auch die restlichen Staaten, die sehen das in Afrika, wo man in Mali und in allen anderen Staaten die westlichen Kolonialherren hinauswirft. Dann sehen sie es auch, dass die Sanktionen gegen Russland von der Mehrheit der Staaten nicht mitgetragen wird. Und die sehen es, dass der Völkerrechtsverbrecher Israel nun plötzlich sozusagen von einer ganz anderen Seite her unter Druck kommt. Man ist nicht bereit, den pfleglichen Umgang des Westens mit diesen Völkerrechtsbrüchen, die Israel aus welchen Gründen auch immer permanent gemacht hat, sich weiter sozusagen zufrieden zu geben, also sich damit abzufinden, so muss ich sagen. Für uns als Grüne und Linke Unterstützer der Neutralitätsinitiative steht natürlich das im Mittelpunkt, dass wir an dieser UNO mitarbeiten und mittragen sollen, und zwar so, dass der globale Ausgleich möglich wird und dass Kriege verhindert werden.
Das ist sicher ein großes Problem, das gelöst werden muss. Sie haben auch die Medien angesprochen. Ich habe mir das als letzte Frage aufgeschrieben. Die Medien spielen eine ganz dezidiert wichtige Rolle. Auch da muss eine Reform geschehen. Wie denken Sie, könnten wir das gewährleisten? Wie könnten wir das machen?
Also die Medien ist eine gewaltige Krise, ein düsteres Kapitel, so kann ich sagen. Seit Corona sind die Medien, vor allem, ich sage es jetzt so, die drei Mainstream-Medien, der SRF, der Tagesanzeiger und der NZZ. Und ich kenne natürlich viele Medien, die da nicht mitmachen. Und das muss ich immer, dann bin ich ganz glücklich zu sehen, wie da die Luzerner Nachrichten einen ganz anderen Blick auf die Welt hat als die NZZ mit diesem schrecklichen Guyard. Aber das ist wirklich, die Medien, wie man die sozusagen aufbrechen kann, weiß ich auch nicht. Die Abonnement abbestellen, oder? Im Moment ist es wirklich katastrophal, was für eine Politik sie betreiben, Medien, was sie für Berichterstattung machen. Aber ich wünsche mir durchaus, neben dem Tagesanzeiger und wie der Infosperber oder die Global Bridge oder gibt ganz viele, die eben da Alternativen bieten. Und das ist für mich ganz wichtig, weil das ist, die Welt ist komplex. Wir haben jetzt viel von Katastrophen gesprochen. Die Medien sind eine Katastrophe. Und eigentlich möchte ich gerne mit etwas aufhören, das zum Nachdenken anregt. Und zwar von zwei klugen Frauen. Die Schriftstellerin Christa Wolf schrieb in ihrem Buch Cassandra: Wann der Krieg beginnt, kann man wissen. Aber wann beginnt der Vorkrieg? Falls es da Regeln gäbe, müsste man sie weitersagen, in Ton, in Stein eingraben, sie überliefern. Was stünde da? Da stünde unter anderen Sätzen: Lasst euch nicht von den eigenen täuschen. Darauf hat Karin Leukefeld, eine der mutigsten und sorgfältigsten Journalisten, die ich kenne, gefragt: Der Krieg Russland in der Ukraine begann am 24. Februar 2022. Aber wann begann der Vorkrieg? Und Stoltenberg hat eigentlich die Antwort darauf gegeben: bereits 2014.
Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch. Am 26. September 2022 wurden die Erdgaspipeline Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee durch Explosionen beschädigt. Insgesamt wurden 3 der 4 Pipeline-Stränge zerstört. Eine Explosion ereignete sich mitten in der Nacht, die übrigen 3 folgten am frühen Abend. Dabei wurden beide Stränge von Nord Stream 1 und einer der beiden Stränge der noch nicht in Betrieb befindlichen Pipeline Nord Stream 2 unbrauchbar. Es besteht kein Zweifel, dass diese Explosionen absichtlich herbeigeführt wurden und die Pipelines zerstören sollten. Die Zerstörung der Pipelines ist zum Versicherungsfall geworden, schreibt Autorin Martina Frey am 26. April unter dem Titel Lloyds – Regierung steckt hinter Nord Stream Sabotage. 2 Londoner Versicherungen wollen für die Schäden nicht aufkommen. Die Sprengung könne nur von einer Regierung verursacht sein. Vor rund einem Monat reichte die in Zug ansässige Nord Stream AG Klage gegen ihre Versicherer ein. Die Nord Stream AG wollte den Schaden der versicherten Pipeline entschädigt erhalten. Es geht um eine Streitsumme von über 400 Millionen US-Dollar. Doch die Versicherer Lloyds und Arch wollen nicht zahlen. Ihre Begründung: Hinter der Sprengung von Nord Stream 2 im September 2022 stehe eine Regierung. Die Beklagten berufen sich unter anderem auf die Tatsache, dass der Explosionsschaden nur von einer Regierung oder auf deren Befehl hin verursacht werden konnte oder zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit verursacht wurde, berichtet Sheerpost. Die Sabotage hänge folglich direkt oder indirekt mit dem militärischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zusammen. Die Folgen kriegerischer Auseinandersetzungen seien aber von der Versicherungshaftung ausgeschlossen, argumentieren Lloyds und Arch. Damit widersprechen die Versicherer der Version, welche die Washington Post und weitere Medien kolportierten, dass es sich bei dem Anschlag auf die Pipeline um ein privates ukrainisches Sprengkommando gehandelt habe. Sheerpost zitiert den schwedischen Ingenieur Erik Andersson, der die erste private Ermittlungsexpedition zu den Explosionsorten leitete. Er meint, die Begründung der Versicherer sei ihr verzweifelter Versuch, einen Vorwand zu finden, um ihren Entschädigungsverpflichtungen nicht nachkommen zu müssen. Die Schäden an den Nord Stream Pipelines, die durch die Sprengung von Nord Stream 2 entstanden seien, würden sich laut Sheerpost auf schätzungsweise 1,2 bis 1,35 Milliarden Dollar belaufen. Selbst wenn die Versicherer für einen Teil davon aufkommen müssten, dürften sie das gar nicht, argumentierten Lloyds und Arch weiter. Denn die westlichen Sanktionen gegen Russland würden ihnen das verbieten.
Nachdem die US-Regierung den Versicherern Lloyds und Arch mit Sanktionen gedroht habe, hätten die beiden ihre Zusagen, Schäden an Nord Stream 2 zu versichern, zurückgenommen. Doch die Schäden an der Pipeline Nord Stream 1 müssten sie weiterhin decken. Nord Stream 1 sei zwar von den Sanktionsdrohungen nicht betroffen gewesen, aber offensichtlich könnten Sanktionen nun rückwirkend zum Vorteil der Versicherer wirken, so Anderson gegenüber Sheerpost. Aus Sicht dieser unabhängigen US-Online-Zeitung wäre eine gerichtliche Entscheidung zugunsten der Versicherer wohl ein zweischneidiges Schwert. Indem sich Lloyds den US-Sanktionen unterwarf und Schiffe mit iranischem Öl nicht mehr versicherte, laufen westliche Versicherungen, wie ihre Kollegen im Bankensektor, zunehmend Gefahr, ihren weltweiten Ruf der relativen Unabhängigkeit vom Staat zu verlieren. Sollte der Westen letztlich seinen Einfluss auf den globalen Versicherungsmarkt oder seinen Ruf als sicherer Hafen für ausländische Vermögenswerte verlieren, werden 400 Millionen Euro diesen Ruf wohl kaum zurückkaufen können. Den Artikel mit weiterführenden Links gibt's auf infosperber.ch. Das war's für heute. In einer Woche gibt's den nächsten Podcast. Ich bin Corinna Ziegerli. Auf Wiederhören!